Und Tendel die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Donnerstag, der 1. August 2019. Ein ganz gutes Stündchen, anderthalb Stunden mehr so nach 19.10 Uhr. Ich bin Tobi und ihr hört den milden Ton nach dem Spiel FC St. Pauli bei der Arminia aus Bielefeld in Bielefeld am vergangenen Montagabend. Das Spiel endete 1:1 nach Toren von Conte in der 32. Minute und Prietl in der 90. Minute zum Ausgleich. Ich spreche heute wieder mit Lennart, den ihr schon aus dem Vor-dem-Spiel-Gespräch kennt. Hallo Lennart.
Guten Abend.
Und weil Lennart nicht im Stadion war, ist zusätzlich Andreas noch mit dabei. Hallo Andreas.
Hallo Tobi und hallo Lennart natürlich.
Andreas, bitte stell dich doch kurz vor. Wer bist du so, was machst du so und warum Arminia Bielefeld?
Ja, warum Arminia ist eine spannende Frage, komme ich gleich noch zu. Also ich bin Andreas, ich bin Exil-Amine, ich wohne jetzt schon seit 2011 in Köln, zwecks Studium und bin jetzt auch erstmal in Köln geblieben, bin jetzt im Lehramtsreferendariat und konnte deswegen auch zu dem Montagsspiel natürlich hingehen, da jetzt Sommerferien sind. Warum Arminia? Weil ich natürlich ursprünglich nicht aus Köln komme, sondern aus Herford, wie auch Lennart. Das liegt ja um die Ecke quasi von Bielefeld. Und Arminia ist es letztlich deswegen geworden, weil ich irgendwann gemerkt habe, so einfach nur Bayern- oder Dortmund-Fan zu sein, ist doch irgendwie auch nicht so spannend. Man braucht doch irgendwie doch einen Verein in der Nähe, den man auch wirklich unterstützen kann. Und die meisten in meinem Alter sind natürlich schon eher immer Bayern- oder Dortmund-Fans geworden. Dadurch, dass, als wir fußballtechnisch sozialisiert wurden, einfach Arminia auch nur in der dritten Liga spielte. Das hieß, glaube ich, damals noch Oberliga. Und man sich dann doch erstmal, ja, ich glaube, ist tatsächlich erst noch Oberliga und dann irgendwann Regionalliga.
Ach so, okay.
Aber naja. So um den Dreh herum war das und dann bin ich doch erst Bayern-Fan tatsächlich geworden, weil mein Vater Dortmund-Fan war, wahrscheinlich deswegen. Und ja, irgendwann war es mir dann doch zu doof und ich bin dann so um das Jahr, ab dem Jahr 2000 oder so, dann stetig zu Arminia gegangen und ja, leide inzwischen mit.
Okay, und ihr habt einen Fanclub, ihr seid gemeinsam in einem Fanclub?
Ja, genau so ist das.
Blaublüter heißt er, wenn ich das richtig weiß.
Ja, stimmt, das haben wir letztes Mal, glaube ich, gar nicht erwähnt.
Gar nicht erzählt. Und da seid ihr zusammen mit dem Tim, der in der letzten Saison hier dabei war, ne? Ist das richtig?
Ja, genau.
Genau, also diese Idee kam ja, das hat ja Lennart ja, glaube ich, ausgeführt damals, als es ist so nach dem Abi sich die Wege so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen ging und man dann doch Arminia weiter unterstützen wollte und dann ist man doch wieder gemeinsam öfters zusammengekommen, um Fußball zu gucken.
Das heißt, ihr drei habt zusammen Abi gemacht?
Nein, wir haben letztlich zusammen Fußball gespielt im Verein. Lennart, du hast ja an einer anderen Schule Abi gemacht, im selben Jahr aber. Wir kennen uns auch so aus diesen Zeiträumen, wo man dann doch Abi gemacht hat, auf dieselben Abi-Feiern gegangen ist und dann dieselben Leute kannte. Und deswegen hat man dann diesen Fanclub dann gegründet.
Verstehe, sehr gut.
Als Arminia auf dem letzten Platz der dritten Liga stand.
Ja,
ist das richtig. War dann so.
Freunde geworden sind wir aber eigentlich auf den Ascheplätzen der Kreisliga, kann man sagen.
Gegeneinander oder miteinander gespielt?
Ja. Also wir haben das
beides gleiche Trikot getragen,
jetzt unbedingt miteinander. Also Andi konnte immer ganz gut die Bälle wiederholen, die Tim versprungen sind.
Alles klar, wunderbar.
Ja, so kann man es ausdrücken.
Das finde ich schön. So, ich habe am Montag die Reise auf mich genommen und habe relativ früh Feierabend machen können. Bin dann mit dem Auto aufgebrochen, habe noch meine Tochter eingesammelt und bin dann nach Bielefeld gefahren. Ich weiß jetzt übrigens, wo diese Urban Legend, dieses Gerücht, diese Verschwörungstheorie herkommt, dass es Bielefeld nicht gibt. Denn ich bin mit dem Auto und habe mich mit Google Maps leiten lassen. Und irgendwie hat mich Google Maps nicht irgendwie über eine Autobahn und einen großen Zubringer nach Bielefeld geführt, sondern komplett durch die Pampa. Das war irgendwie auf so Treckerspuren und also das war, also die kleinsten Seitenstraßen, die man sich so vorstellen kann, bin ich dann irgendwie nach Bielefeld reingekommen, beziehungsweise ihr hattet mir ja gesagt, park mal bei der Uni und fahr irgendwie 2-3 Stationen mit der S-Bahn und genau das hatte ich gemacht. Ich habe irgendwie bei Google Maps eingegeben, hier Uni Bielefeld, bring mich da irgendwie hin und dann ging es halt irgendwie durch die Heide da irgendwo. Also es war wirklich sehr...
So sieht man mal ein bisschen was von der Natur.
Und wenn die Studenten, die damals sich dieses, ich glaube, das war so ein Experiment, so ein Verschwörungstheorie-Experiment, wenn die den Weg kannten, dann weiß ich, wie sie auf diese Idee gekommen sind. Also wirklich ganz lustige Anfahrt. Aber das mit der S-Bahn war ganz cool. Ich stand zuerst noch da und wollte ein Ticket kaufen. Da sprach mich ein Bielefelder an und sagte, wenn ihr zum Spiel wollt, dann habt ihr schon eine Karte. Das war total nett von dem. Weil die Eintrittskarte auch gleichzeitig für die öffentlichen Verkehrsmittel gilt, habe ich natürlich vorher nicht drauf geachtet. Und dann war das ganz...
Hätte ich dir auch sagen können, entschuldige.
Ganz easy peasy, ja, ach, hätte ich auch drauf kommen können. Das ist ja häufig so bei Fußballspielen. Ich weiß gar nicht, wie das bei St. Pauli-Karten ist, ehrlich gesagt. Weil ich sowieso immer...
Ich wollte gerade fragen, ist das in Hamburg nicht so?
Ich hab keine Ahnung. Also ich habe eh immer so eine Profi-Card für den HVV, also für den öffentlichen Verkehr, damit ich eben auch zur Arbeit fahren kann. Und deswegen gucke ich da gar nicht nach. Ja.
Ja.
Genau, das ging aber auch ganz gut und die S-Bahn war auch nicht so fürchterlich überfüllt, es war aber auch dann schon kurz vor knapp. Haben wir uns noch kurz gesehen, Andreas?
Genau.
Hast du ganz lieb auf mich gewartet an dem S-Bahnhof. Wie heißt der Oetker-Arena da, Oetker-Halle oder so? Dr. Oetker-Halle?
Genau, das ist so eine Konzerthalle, die da direkt um die Ecke ist vom Stadion.
Ja.
Und man hat die S-Bahn-Station dann nicht nach allen benannt, sondern aus irgendwelchen Gründen dann doch nach der Konzerthalle.
Ja, wie auch immer. Und zwar, genau, mussten wir dann noch einmal um das Stadion drumherum laufen. War auch ganz entspannt. Also man traf so ein paar andere Arminia-Fans, aber irgendwie waren alle entspannt. Man traf auch Polizei. Und in dem Moment, wo ich da längs ging, ich hatte mein T-Shirt an von Turbo St. Pauli mit dem Spruch, den, glaube ich, nur Insider verstehen, dann geh doch auf die Süd, du Arsch. Das ist halt ein legendäres Zitat von einem St. Pauli-Wertekongress, wo es um die Nachbereitung des Derbys ging, wo dann ein Fan von der Gegend gerade irgendwie erzählte, dass halt auch gerne laut singt und ein anderer Typ, der so ein bisschen Krawall machen wollte, der hat ihn dann angeflaut, dann geh doch auf die Süd, du Arsch, so, wenn du laut singen willst. Das fanden wir so lustig, dass dann irgendwie T-Shirts gemacht worden sind. Und eine Polizistin guckte mich dann so ein bisschen verstört an, ob des Aufdrucks auf mein T-Shirt, so ein bisschen irritiert. Und in dem Moment fiel mir ein, dass der FC St. Pauli gerade die Polizei in Nordrhein-Westfalen verklagt hat wegen der Vorkommnisse beim letzten Spiel des FC St. Pauli bei euch. Da wurde ja ein großer Teil der Fanschaft des FC St. Pauli gekesselt.
Ja, stimmt.
Ja, und da hat der Verein die Polizei verklagt, weil das nicht ganz mit rechten Dingen zuging, unserer Meinung nach. Und das fiel mir dann in dem Moment ein. Aber die Polizisten waren alle total entspannt. Also da habe ich anderes erwartet, auch weil wir die halt gerade verklagt haben. Aber ich habe da keinen Stress verspürt oder gesehen oder mitbekommen. Ich habe auch im Umfeld nichts gelesen. Auch reinkommen.
Also immer ganz schön, das zu hören. Ne? Also meist machen ja immer nur die negativen Sachen Schlagzeile.
Ja. Nee, ist jetzt auch keine Schlagzeile. Es fiel mir nur dann im Nachhinein auf, so, ach ja, eigentlich hätte ja auch irgendwie behelmter Stress sein können, aber war nicht.
In der Regel, also ist meine Erfahrung, ist das auch immer sehr entspannt. Ne? Es ist halt nur dann unentspannt, wenn wirklich die Szenen aufeinandertreffen. Ne? Und ich werde jetzt morgen auch wieder nach Bochum fahren. Da wird ja auch immer viel erzählt, dass das doch sehr risikoreich ist. Aber letztlich ist das so, unter den normalen Fans läuft das immer sehr friedlich ab. Da sieht man auch häufig viele Gruppen, wo dann Bochumer und Bielefelder gemeinsam zum Spiel fahren. Und so ist es ja eigentlich gegen St. Pauli auch. Ne? Die Fanszenen untereinander verstehen sich oft nicht so gut, ne? Aber an sich ist das dann doch immer alles schiedlich friedlich meistens.
Gab es denn bei euch noch interessante Vorkommnisse vor dem Spiel? Außer, dass du mich getroffen hast, Andreas.
So viel ist da nicht passiert. Man hat ja inzwischen so seine eigenen Routinen und kennt die Eingänge und so weiter. Und da gab es keine Außergewöhnlichkeiten mehr. Mich würde fast mehr interessieren, wie du dann noch den Weg da zum Gästeblock erlebt hast. Da wurde mir auch schon von manchen berichtet, dass der auch so ein bisschen abenteuerlich ist zwischen diesen Schrebergärten und diesen Trampelfaden. Den man dann gehen muss.
Nee, das war kein Problem. Das ist einfach nur ein bisschen weit, halt einmal so in so einem leichten Abstand um das Stadion drumherum. Und dann auch noch, also ich bin dann halt rechts rumgegangen und dann muss man halt auch hinter dem Stadion noch irgendwie ganz rüber, um dann wieder zurückzukommen. Aber das war gut erkennbar, weil da eben auch mehrere Leute dann längs gingen. Irgendwann traf ich dann auch auf die Busse vom Fanladen. Die standen da in der Straße, also in der Stirnstraße an der Nord sozusagen. Und da waren dann auch ein bisschen mehr Polizisten, die dann da geregelt haben, aber die haben dann einfach nur den Weg gezeigt. So, das war irgendwie alles ganz entspannt. Also auch leicht zu finden. Der Rückweg war ehrlich gesagt schwieriger, weil es da halt schon dunkel war. Und ich dann, ja.
Ja.
Ihr habt ja auch keine Straßenbeleuchtung in Bielefeld, hatte ich so den Eindruck. Also nicht, ach so. Zumindest nicht überall.
Ja, ja, also es ist wirklich, also der Hund verfroren anscheinend nach deiner Wahrnehmung.
Absolut.
Aber egal. Es gibt auch Autobahnen, theoretisch.
Also. Ja, also beim Rausfahren habe ich dann auch wieder Google Maps genommen. Der hat mich dann auch durch die Stadt geführt. Ist ja auch egal, wollte ich ja auch nachher erzählen. Aber da war dann noch eine Straße gesperrt. Letztendlich war ich um 2 zu Hause.
Lief aber auch richtig gut bei dir.
Lief, super. So, kommen wir zum Spiel, oder?
Gerne. Ja.
Beziehungsweise vorm Spiel, ich bin dann rein, Sitz- und Stehplatzbereich war räumlich getrennt. Der Stehplatzbereich der Gäste ist so in die Ecke gepfercht und die Sitzplätze sind rechts daneben auf der Nord. Ich hatte Sitzplätze gekauft und bin dann auch in die Sitzplätze gegangen und stand dann aber relativ dicht bei den Stehplätzen, relativ weit vorne am Zaun und habe dann mit gutem Blick auf das Spielfeld und die Kapos irgendwie mich auf das Spiel einstimmen können. War ganz nett. Und ja, Mannschaften sind aufgelaufen, konnte losgehen. Die Erwartungen auf das Spiel hatten wir schon vor dem Spiel gesteckt. Hatte sich auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel großartig getan an den Personalien, bis auf die Tatsache, dass Jos Luhukay bei der Pressekonferenz vor dem Spiel noch ordentlich was rausgehauen hat, dass der Kader ja in einem ziemlich schlechten Zustand sei, irgendwie kaum jemand 90 Minuten durchspielen könnte, beziehungsweise zumindest nicht bei allen 34 Spielen, und das war irgendwie ja zu viel Wohlfühl, Komfortzone und sonst wie was. Also da hat er ordentlich einen rausgelassen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie das auf das Team wirkt, ob das ein guter Zeitpunkt war oder ein schlechter Zeitpunkt. Deswegen war ich noch ein bisschen gespannter, als ich sowieso schon war, wie es denn losginge. Die Aufstellung hat mich auch schon überrascht und den Kicker hat sie auch überrascht. Ich hatte auf die Aufstellung im Kicker geguckt. Wie gesagt, ich saß ja die 2,5 Stunden vorher im Auto und hatte irgendwie nichts mitbekommen. Habe den Kicker aufgemacht und da stand Hornschuh in der Innenverteidigung und Knoll auf der 6. Und kurz vor dem Spiel sah ich, wie halt live dann im Kicker die beiden getauscht haben. Also irgendwie hatte der Kicker da zuerst eine Fehlinformation. Und dann wurde aber klar, hier ist Knoll in der Innenverteidigung und Hornschuh auf der 6. Ja. Schöne Überraschung, Conte auf der Außenbahn. Ich war kurz irritiert, weil Conte uns ja gerade verlassen hatte, aber das war nur sein großer Bruder, Sir Lord Conte, hatte uns verlassen und Christian Conte ist noch da gewesen. Also irgendwie hatte ich die beiden da gar nicht so richtig auseinandergekriegt. Habe ich mich aber gefreut, weil ich den irgendwie so als relativ schnellen Flügelstürmer so in Erinnerung hatte und ich dachte,
relativ schnell ist gut.
Kann man mal ausprobieren, ob das funktioniert.
Also gegen unsere hüftsteifen Verteidiger sah er dann doch ganz gut aus. So, ne?
Allerdings, genau, erste Halbzeit. Am Anfang, also sah man schon, dass Bielefeld mehr vom Spiel hatte. St. Pauli hat nicht so aggressiv verteidigt, wie Jost das irgendwie in der Vorbereitung irgendwie angekündigt hatte und wie es auch in den letzten Spielen zu sehen war, sondern doch ein bisschen defensiver, tiefer gestanden. Aber die Angriffe von Bielefeld in der ersten Halbzeit waren größtenteils ungefährlich. Wie habt ihr das gesehen?
Ja, soll ich mal anfangen?
Ja, Lennart, mach du doch mal.
Also ich würde ganz gern erstmal noch was zu Herrn Luukay sagen.
Ja, sag mal.
Ich habe sehr, sehr lange gegrübelt, ob das wirklich eine absolut bewusst eingesetzte Methode war, um jetzt irgendwie noch vielleicht so ein paar Prozente rauszukitzeln, ob man sich bewusst so in die Underdog-Rolle reinschieben möchte oder war, weiß ich nicht. Das sollen letztendlich auch andere beurteilen. Aber der Zeitpunkt ist in jedem Fall erstmal extrem. Ne? Also klar, ja. Egal in welcher Hinsicht das jetzt ist, so kurz vor dem Saisonstart. Puh, ich kann nur hoffen, dass er seine Jungs da irgendwie vorgewarnt hat. Also wenn ich Spieler gewesen wäre und mein Trainer hätte das so über mich gesagt oder über meine Mannschaftskollegen und mich gesagt, wo ich mich jetzt ja noch mehrere Wochen da vermutlich bemüht habe, um irgendwie ansatzweise in den fitten Zustand zu kommen, finde ich heikel. Aber gut, okay, das ist nicht mein Bier.
Darf ich da auch noch was zu sagen?
Also, natürlich.
Lennart, ich habe genau dieselbe Frage habe ich mir gestellt und ich dachte auch so, das wäre bewusst gewesen, um die Mannschaft nochmal gezielt zu kitzeln. Ich habe erst nur so diese Kicker-Schlagzeile gelesen und habe mir dann tatsächlich mal die Pressekonferenz angeguckt. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass er sich einfach so ein bisschen so in Fahrt oder in Rage geredet hat und das dann so nach und nach kam und dass das dann auf einmal nur so seine Art war und dass das doch wahrscheinlich eher nicht so bewusst war von ihm, wie ich es so anfangs geglaubt hatte. Also diese Pressekonferenz ging ja auch erstmal irgendwie eine halbe Stunde oder so und da ist ja die ersten 20 Minuten erstmal nicht so viel passiert. Da war er ja sehr sachlich und hat sich dann erst so ein bisschen so in Fahrt geredet. Das war so mein Eindruck und ja, ich glaube nicht, dass das wirklich so taktiert war, wie ich es am Anfang gedacht habe.
Ah, das sind doch Profis. Ja. Also auch der Herr Luukay ist Profi, also finde ich schwierig.
Ja, kann sein. Aber
ich hatte aber den gleichen Eindruck. Ich hatte auch den Eindruck, dass er während der Pressekonferenz sich dann irgendwie dazu entschieden hat. Es ist ihm nicht aus Versehen passiert und er wird sicherlich, während er das alles ausgesprochen hat, gewusst haben, was die Medien draus machen. Aber ich hatte jetzt nicht, er hat ja nicht damit angefangen. Er hat sich nicht hingesetzt und gesagt, so, ich hau jetzt hier auf den Pott, sondern das kam ja dann wirklich erst nach einer Weile. Hat sich da irgendwie reingesteigert, aber ich glaube schon, dass er sich da bewusst entschieden hat, sich da reinzusteigern. Das war so mein Eindruck.
Ja, ja, das
könnte gut sein. Ja.
Das kann so sein.
Ist ja auch egal.
So, aber ich sollte was zum Spiel sagen.
Genau. du hast jetzt live am Fernseher geguckt oder hast du Radio gehört oder was hast du gemacht?
Nein. Ich habe das schon am Fernseher geguckt. Nachdem ich die Hundeschule erfolgreich bestanden hatte, konnte ich mich danach auf Fußball konzentrieren. Ich habe erstmal verwundert meine Augen gerieben, weil ich festgestellt habe, dass kein Neuzugang in der Startelf stand bei Arminia. Ich weiß immer nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Einerseits denke ich, dass der Kader im Großen und Ganzen ja so zusammengeblieben ist. Und dann habe ich eigentlich immer die Hoffnung, dass man dann punktuell Leute holt, die sofort helfen. Ja, das ist dann irgendwie schwierig, wenn von denen so gar keiner spielt. Dass man nicht komplett durchwürfelt, kann ich verstehen. Aber nun gut. Insgesamt, so Anfangsphase fand ich ganz okay. Aber die Probleme auch der letzten Spielzeit von Arminia wurden meines Erachtens noch relativ schnell deutlich. Und zwar, wenn ein Gegner einigermaßen kompakt verteidigt und tief steht, fehlt Arminia viel spielerische Cleverness, um dann irgendwie mal zu versuchen, auch im Angriffsdrittel, vielleicht mal, wie man immer so schön sagt, mit einem Doppelpass oder sonstigen wirklich Gefahr zu erzeugen. Das basiert dann irgendwie, zumindest so gefühlt, so sah es auch aus, dann doch viel wieder auf Zufall. Ich weiß nicht, ob das im Stadion irgendwie anders zu sehen war.
Nee, also Zufall würde ich jetzt nicht sagen. Also die haben ja am Anfang sehr wohlwollend geduldig gespielt, haben natürlich viele Querpässe gespielt, haben so ein bisschen so nach der Lücke gesucht und dann ist es doch dann nochmal das eine oder andere Mal so der lange Ball dann geworden, nachdem St. Pauli sich gar nicht hat locken lassen. Das war so mein Eindruck. Und der Punkt ist ja, dass, was jetzt Arminia, glaube ich, auch das letzte halbe Jahr ausgemacht hat, ist, dass sie sich schon spielerisch das eine oder andere Mal haben durchspielen lassen können, aber so diese langen Bälle immer noch als Waffe auch haben.
Und ja, das stimmt.
Ich erinnere mich auch so an ein, zwei Szenen, wo die langen Bälle auch gar nicht so ungefährlich waren in der ersten Halbzeit, aber die Präzision da auch noch so ein bisschen fehlte oder dass Klos den nur knapp verpasst hat oder so. Also Ja, also ich finde, das ist jetzt im Moment so Arminias Stil, dass man versucht, es erstmal spielerisch zu machen, aber wenn der Gegner tief steht, dann kann man doch nochmal den langen Ball auf Klos spielen und ja, der guckt dann mal weiter.
Ja, also um das nochmal klar zu sagen, ne, also ich meine jetzt nicht komplett Zufall, sondern Zufall wirklich nur im letzten Drittel, also da, wo es dann tendenziell gefährlich wird. Bis dahin ist das alles wunderbar und ich bin total glücklich, dass man spielerisch versucht. Aber dass es dann so richtig zwingend wird, das hast du, Tobi, auch schon gesagt, die Angriffe waren dann eher, ja, nicht so wirklich gefährlich, fand ich zumindest.
Nee, genau, ja, da hatten wir aber auch einen Himmelmann im Tor stehen. Also wenn dann mal was kam, dann hat er das halt irgendwie... ich glaube, einmal musste er mit dem Fuß ran oder so und da diese Querpässe in den 16er rein, die waren halt, ja, nicht wirklich gefährlich.
Ja, ist natürlich immer die andere Seite der Medaille, ne? Also wenn du halt nicht gut verteidigst, dann klappt das eben auch nicht. Das haben wir schon ganz gut gemacht. Besonders aufgefallen ist mir der, berichtige mich, wenn ich das falsch ausspreche, der Avevor.
Mhm. Ja, mir auch.
Den fand ich sehr, sehr stark hinten.
Das ist auch ein super Spieler. Der ist ja jetzt auch Kapitän geworden. Ja. Das passt schon. Der hat da irgendwie auch das Heft in der Hand. Die anderen Innenverteidiger, die da irgendwie nominell an seiner Seite stehen. Also Zierreis ist der zweite nominelle also der Standard-Innenverteidiger, den wir da haben. Ja, der ist halt immer noch verletzt. Dann haben wir den Leo Östigurt geholt, der sich auch gleich mal verletzt hat. Und dann muss halt der Knoll, der in der letzten Saison im Wesentlichen die Sechs gespielt hat, der muss dann irgendwie in die Innenverteidigung.
Ja, der hat aber auch ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Also auch, aber Avevor war schon herausragend in dem Spiel. Aber das mit dem letzten Drittel ist mir auch aufgefallen. Aber das ist ja bei in der zweiten Liga häufig das Problem bei vielen Mannschaften. Und mir ist das ja auch nochmal aufgefallen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich habe letzten, weiß nicht, ob es Samstag oder Sonntag war, habe ich auf jeden Fall den HSV geguckt, die letzte halbe Stunde. War ein ähnliches Spiel, die haben 1-0 hinten gelegen und haben auch vernünftig gespielt oder wollten das auch spielerisch lösen, aber im letzten Drittel war das auch eine Vollkatastrophe, da sind die auch nicht durchgekommen und da dachte ich so, ist jetzt auch ein bisschen ideenarm und naja, wenn Arminia die gleichen Probleme hat wie der HSV, dafür darf man jetzt auch nicht so meckern.
Dafür habt ihr ja die Fanfreundschaft. Ja, also genau. Wie gesagt,
am Ende haben wir uns doch beide mit dem 1-1 belohnt. Ne?
Genau, also die erste halbe Stunde war halt wirklich auch nicht so spannend. Support hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, wir waren recht laut so im Gästeblock. Wie habt, Andreas, habt ihr uns gut gehört oder... Wie laut wart ihr eigentlich? Ich habe tatsächlich relativ wenig gehört, aber es lag eher daran, dass wir so laut waren, glaube ich, und nicht ihr so leise, oder?
Ich fand die Stimmung doch eigentlich auch ganz gut. Also ich hatte den Eindruck, dass es schon mal auf den Sitzplätzen besser war. Vielleicht, weil Lennart gefehlt hat.
Ja, wahrscheinlich.
Wo warst du eigentlich im Stadion?
Ich war auf der Südtribüne, also quasi direkt gegenüber von dir, im Block 2. Das ist ja, von dir gesehen, links oben auf der Südtribüne, okay. Also auf dem Oberrang gewesen. Genau, aber dann nicht so zentral, sondern von dir so ein bisschen links, also mehr Richtung Gästeblock, so unter der Anzeigetafel, so direkt okay. Eher.
Das heißt, in der 32. Minute hast du dann einen unserer wenigen Konter auf dich zurollen sehen.
Genau.
Ne, Mats Möller-Dahli holt sich den Ball, ich glaube von Becker. Becker spielt auf Dahli. Der macht gar nicht so viel da im Mittelfeld und schießt dann einen Steilpass auf Conte. Und ich sah ihn halt nur von mir weglaufen. Ich sah, dass es irgendwie eine gute Chance wird. Und dann in der Entfernung sehe ich, wie er da noch irgendwie was macht. Und dann wusste ich aber, jetzt geht er auf jeden Fall rein und war dann auch drin und große Freude. Aber die sind dann ja direkt auf dich zugerannt. Wie sah das von deiner Seite aus?
Ja, ich dachte auch nur so, oh Gott, die haben ganz schön Tempo aufgenommen. Und dann habe ich gesehen, dass unsere Verteidiger noch nicht so das Tempo hatten. Und merkte dann auch so, okay, jetzt läuft der Salga auch noch irgendwie ganz komisch. Der ist so komisch zur Seite gelaufen, sieht man, glaube ich, auch noch im Fernsehen. Und dann hat er sich dann auch ziemlich ziemlich einfach so austanzen lassen, ne, mit einer Körpertäuschung. Also ist da gar nicht draufgegangen und das, ja, war dann schon ein bisschen ernüchternd dann, ne? Und ja, also es ging recht schnell, aber es sah jetzt auch nicht so aus, als hätte man das jetzt nun gar nicht verteidigen können.
Ich habe hinterher im Fernsehen dann gesehen, also FC St. Pauli TV, da sah man das halt von der Seite. Und das sieht halt wirklich so aus, als ob Conte halt einfach doppelt so schnell läuft wie der Verteidiger. Mhm. Das war nicht Seiger, ich glaube, der war dann erst im 16. dann der Gegner. Aber wer war da auf der rechten Seite bei euch, den Conte so abgehängt hat? Oder war das Seiger?
Ich weiß sicher, dass das nicht Seiger war. Ich glaube, der war das.
Ja, Seiger war am Ende der Letzte, der dann noch ausgetanzt wurde. Noch. Also es war wirklich, aber
ich hab's nicht mehr, aber irgendwie gab es halt ein Laufduell und Conte war irgendwie halt so, das war echt.
Ja, die Wahrnehmung hatte ich aber auch. Ja.
Also es war schnell ersichtlich, dass es am Ende an Seiger hängt, ob er das noch bereinigen kann oder nicht. Und da ist ja auch noch irgendein anderer Pauli-Spieler mit nach vorne gelaufen und dann hat er sich erst noch zu dem irgendwie orientiert, was ich dann ein bisschen komisch fand und ja, dann hat es geklingelt.
Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich meine, jetzt haben wir den Namen von dem Innenverteidiger schon ein paar Mal genannt, der da der Letzte in der Kette war im wahrsten Sinne. Das ist natürlich auch keine dankbare Aufgabe. Ne? Da kommt ein Stürmer in Vollsprint auf dich zu. Du weißt ganz genau, wenn der jetzt ein oder im schlimmsten Fall sogar zwei leichte Körpertäuschungen macht, kannst du nichts machen. Kannst die Geräten auch nicht hinhalten. Dann gehst du nämlich im Zweifel duschen oder verursachst einen Elfmeter. Ich würde mich eher interessieren, was da generell so im Zentrum los war. Also, dass die Herren, du hast sie eben genannt, der Möller, Deli und Becker, also du hast schön gesagt, so ganz viel mussten sie gar nicht machen. Und
nee, Melle Dali hatte recht viel Platz und konnte halt gucken, wie spiele ich jetzt auf Conte.
Ja. Der Fehler begann natürlich im Aufbauspiel. Da darfst du nicht so den Ball verlieren. Und finde ich jetzt auch gut, dass du die Ehre für Seiger rettest. Ich bin ja eigentlich auch eher ein großer Freund von ihm. Ich habe ja auch sogar ein Trikot von ihm. Was ja sonst kaum einer in Bielefeld hat. Aber er
schießt
ja
auch schon. Warum.
Er ist schon lange dabei, hat schon Höhen und Tiefen erlebt und das muss dann auch mal gewürdigt werden. Also.
Ja. Naja, wie auch immer. Also ich habe halt irgendwie nur dieses Laufduell dann nochmal im Fernsehen gesehen. Ich weiß nicht mehr, gegen wen das war, aber das war schon ziemlich, ziemlich stark von Conte und dann noch im Abschluss irgendwie mit dem Außenriss da den Ball da am Torwart vorbei reinzuschlenzen.
Also den auf jeden Fall auf die kurze Ecke zu spielen, das ist schon frech, muss ich sagen.
Das hat er, also und das mit 19 Jahren?
Ja, genau, definitiv. Ja.
Kann man mal bringen. Das war gut.
Ja doch, hat dann ja auch ausgelassen vor unserer Südtribüne gejubelt, hat er sich jetzt nicht so die Freunde gemacht mit.
Ja.
Soll er machen mit seinen 19 Jahren. Also.
Ja, hat er vorher doll gelaufen, dann kann er nicht ganz wieder zurücklaufen zum eigenen Fanblock. Ja, das war sehr schön. Entsprechend auch die Stimmung gut bei uns. Allerdings ist dann ja auch bis zur Halbzeit nicht mehr allzu viel passiert.
Ja, ich denke, das kann man so sagen.
Ich wüsste jetzt auch keine Situation mehr, die da irgendwie nennenswert war. Und in der zweiten Halbzeit habe ich dann durchgehend mir eigentlich die Haare gerauft. Also habe ich dann immer gemerkt, so kannst du mal die Hände vom Kopf wieder wegnehmen, weil ich irgendwie echt extrem angespannt war. Also die ganze zweite Halbzeit über war ich angespannt.
Ich habe auch mal nachbereitet übrigens, der Verteidiger, der da abgehängt wurde und jetzt kommt zwar Jonathan Klaus, oder ich glaube, er möchte sich Klos ausgesprochen haben, weil er Franzose ist und jetzt das eigentlich Skandalöse dabei, das ist einer der Schnelleren von Arminia.
Ah, okay. Ja. Dann hat er nicht gewusst, dass er laufen muss.
Wahrscheinlich.
Scheinbar.
Okay.
Ja, also zweite Halbzeit war ich auch angespannt, weil ich auch gemerkt habe, okay, Arminia ist am Drücker, ist die bessere Mannschaft und irgendwie will aber dieses Ding da jetzt nicht rein. Also sind ja mit sehr viel Druck aus der Kabine gekommen und hatten dann ja den Lattenschuss. Und
in der 48. ne, von Jabo. Großartig. Genau. Also da habe ich den schon drin gesehen und dann springt er
auch
von der Latte irgendwie kurz nach vorne. Das war, ja.
Genau, dann noch irgendeinen Abschluss, das war eine gute Position, hat er ein bisschen zentral abgeschlossen und Himmelmann konnte ihn irgendwie mit dem Fuß noch abwehren.
Ja, und dann ging es auch los mit Ecken. Da hattet ihr irgendwie gefühlt eine Ecke nach der anderen. Am Ende hattet ihr 8-0 Ecken. Also das ist mal eine Statistik, die ihr deutlich für euch entschieden habt, wie die meisten anderen Statistikwerte auch.
Also ja, ich glaube so 20-5 Torschüsse oder so. Ne?
Der Kicker sagt 22-5 Torschüsse. Oder, ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich 22 waren, die man zählen muss, aber also gefühlt waren es 50.
Da sind die beim Warmmachen aber mit dabei.
Wahrscheinlich. Gespielte Pässe, angekommene Pässe, da seid ihr alle irgendwie komplett vorne. Laufleistung haben wir irgendwie 150 Meter mehr als ihr. Und dann haben wir eine Statistik noch. Ich gucke gerade mal hier, Zweikampfquote, nee, wart ihr auch besser als wir. Naja, also deutlich. Und das war halt vor allem in der zweiten Halbzeit, war das halt so überdeutlich, dass das Bielefeld uns komplett überlegen war.
Ja, wobei ich so in der, weiß ich nicht, 65. oder so dann doch gemerkt habe, okay, jetzt lässt der Druck nach, jetzt haben wir auch nicht das Tor gemacht, St. Pauli kann sich so ein bisschen freischwimmen. Und
ja. Ich habe eigentlich erwartet, dass den Namen schon wieder vergessen, Conte oder sonst wer da noch einmal fix durchläuft. Das ist eigentlich auch so der Klassiker, ne? Du baust Druck auf, hast dann noch einen Lattentreffer und irgendwie will es nicht klappen, hast eine Ecke und danach noch eine Ecke und dann rennst du nochmal in so einen dusseligen Konter und verlierst am Ende 2-0. Das war meine ostwestfälisch positive Meinung dazu zu dem Zeitpunkt.
Also uns wäre das passiert, aber ja, ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass uns das nicht passiert. Es gab zwei, drei Situationen, wo Bielefeld so ein bisschen nachgelassen hat. Es war irgendwie, also 10 Minuten, die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit war halt massiv Druck. Dann gab es irgendwie eine gelbe Karte gegen euch, gegen Bernd, glaube ich. Mhm. Einer der beiden Innenverteidiger.
Ja.
Und dann war so ein bisschen kurz irgendwie Zeit für uns zum Durchatmen. Aber dann kam ja noch in der 72. Minute eine wichtige Szene. Nämlich das Handspiel von Bubala. Und das war mein erster Videobeweis im Stadion.
Ja, und meiner auch.
Ja. War ja. Scheiße, oder?
Ja, total. Also es killt ja sowas von die Emotionen und das Spiel. Also, ja. Also, ich hatte vorher schon keine hohe Meinung. Nach dem Stadionerlebnis ist sie noch geringer geworden.
Zeigen Sie das denn wenigstens irgendwie zumindest so ein bisschen an auf der Anzeigetafel? Oder
naja, klar. Also der Schiri hat sehr schnell auf Elfmeter entschieden. Und es war halt auf der anderen Seite, ich konnte es nicht erkennen, ob da irgendwie ein Handspiel war oder nicht, habe es echt nicht sehen können. Aber es ging so schnell und die St. Paulianer haben auch nicht so großartig protestiert. Braucht man ja jetzt auch nicht mehr. Dass irgendwie, ich dachte, okay, auf jeden Fall Elfmeter, der Ball liegt schon bereit, der Schütze steht bereit. Und dann sieht man, wie der Schiri die Hand am Ohr hat, also irgendwie auf den Videoschiedsrichter. Video Assist Referee hört und dann wurde auf der Anzeigetafel groß gesagt, dass da stand dann irgendwie Situation, Handelfmeter, Videoüberwachung und dann stand da Ergebnis der Videoüberwachung, stand noch leer und dann dauert das halt eine Weile und dann nach 2-3 Minuten hat dann der Schiri dieses ich guck's mir an Zeichen gemacht, diesen Fernsehrahmen gezeichnet, ist dann zum Spielfeldrand gelaufen, hatte sich angeguckt und hat dann halt entschieden, nee, kein Elfmeter. Da war natürlich bei uns kurz lauter Jubel und dann aber sofort Fußballmafia DFB-Rufe. Weil, ja, also ich glaube, wenige St. Pauli-Fans sind jetzt dadurch Fan vom Videobeweis geworden. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich habe mir die Szene hinterher im Fernsehen angeguckt, ich konnte es nicht erkennen. Also ja, er springt irgendwie vom Bein an die Hand oder so, aber also richtig genau erkennen, ob das jetzt ein ahndungswürdiges Handspiel ist oder nicht, hätte ich nicht können. Ich weiß nicht, was der Schiri noch gesehen hat.
Ja, er hatte dann ja so eine Begründung, wo er dann irgend so eine neue Regel zitiert hat, die besagt, dass wenn der Ball vom irgendeinem Körperteil wie Oberschenkel oder Brust oder so an den Arm springt, dass es dann kein absichtliches Handspiel mehr sein kann.
Lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sage, weil das absichtlich war das mit Sicherheit nicht so komisch, wie das aussah. Also das wäre schon ganz komisch gewesen.
Ja, aber das ist ja eigentlich, zumindest habe ich das so jetzt die letzten zwei Saisons oder so wahrgenommen, war das ja nicht mehr das Kriterium, ob Absicht oder nicht. Also ich bin sowieso der Meinung, dass 90% der Handspiele zu Unrecht gepfiffen werden, auch die zu Elfmetern führen. Also dementsprechend würde ich das auch dazu zählen. Aber nach den letzten zwei Jahren, was für Handspiele in der Bundesliga gepfiffen wurden, nach Einsatz des Videoassistenten, würde ich auch sagen, also wahrscheinlich wäre letzte Saison noch, hätte sich der Videoassistent eingeschaltet, hätte der Schiri nicht erst gepfiffen und dann hätte es vielleicht noch den Elfmeter gegeben.
Ne? Ja, das mag sein. Ja.
Das ist ja das Kuriose, weil, also, ja.
Also ohne die Hand kann er den Ball da niemals kontrollieren. Das ist schon eine ganz klare Sache. Wenn er die Hand da weglassen würde oder nicht am Ball gewesen wäre, vielleicht wäre er da durchgerutscht. Ich meine, da stand noch ein Amine dahinter. Aber hätte, wenn und aber. Ne? Diese leidige Handdiskussion, die wird uns noch nicht nur diese Saison begleiten. Naja, weiß nicht. Ich denke, man kann ihn durchaus geben. Da hätte sich, glaube ich, auch keiner beschweren dürfen. Aber wenn der jetzt halt nicht pfeift, mein Gott, dann ist es so. Mir war sowieso klar, dass wir den verschießen. Also,
mir war klar, dass Himmelmann hält.
Ja, ich
das Gleiche.
Ich war komischerweise einer der wenigen, der so noch gesagt hat, ja Moment, erstmal abwarten. Und dann hieß es so von meinen Nachbarn so, ja, wir wissen ja gar nicht, ob der den reinschießt. Und ich so, nee, erstmal wissen wir auch nicht, ob er den gibt. Ne? Und dann haben die das erst so ein bisschen realisiert, okay, der packt sich da ans Ohr. Also das hat ja erst schon noch so ein bisschen gedauert und ja, als er dann zu seinem Fernseher da gelaufen ist, da dachte ich dann auch, den wird er denn jetzt auch zurücknehmen, weil sonst hätte es ja gar keinen Sinn ergeben. Also.
Ja, und also ich hatte den Eindruck, dass die Bielefelder Mannschaft danach eine Weile gebraucht hat, um sich zu fangen. Das war wohl ein ganz schöner Downer und das ist natürlich ein Impact aufs Spiel, nicht nur auf die Emotionen der Zuschauer, sondern auch auf die Emotionen der Spieler. Wie lange hat das bei euch im Fanblock gedauert, bis ihr euch wieder erholt habt von dem Schock, dass es jetzt doch keinen Elfmeter gab?
Also ja, es wird dann ja viel so ein bisschen skandiert. Viele nehmen das dann auch erstmal so ein bisschen resigniert hin. Ja, so genau kann ich mich nicht daran erinnern, aber ich glaube, der Fanblock hat es dann doch ganz gut angenommen und hat dann schon nochmal versucht, die Mannschaft danach wieder nach vorne zu pushen. Also für mich hat es schon so eine Dynamik rausgenommen. Natürlich, dann geht es dann ja auch irgendwie nach 4 Minuten weiter mit einem Hochball, der dann irgendwie auf die Seite der Bielefelder geschlagen wird, wo vorher die komplette Mannschaft quasi aufgerückt war. Und klar, das ist erstmal so ein Killer, aber ich glaube, die Mannschaft hat das für sich trotzdem nochmal als Zeichen gesehen, hier geht noch was. Weil vorher ging auch nicht so viel, so unmittelbar vor der Szene. Und so die letzten 10 Minuten im Spiel haben die sich dann ja wirklich nochmal, glaube ich, schon irgendwie zusammengerauft und haben gesagt, so jetzt investieren wir nochmal alles. Und ich glaube, die haben auch gemerkt, dass Pauli so ein bisschen platter wurde. Ja.
Ja, also ihr habt einen massiven Aufwand getrieben in der zweiten Halbzeit, wir entsprechend auch in der Verteidigung. Also das hat man auch gesehen, dass die ja nicht ins Schwimmen gekommen sind, aber es war halt doch irgendwie ja ein sichtlich anstrengendes Spiel.
Ja, doch, das fand ich auch im Stadion. Also man ist dann schon mitgegangen und dachte sich auch dann halt bis zur 90. Minute, boah, wenn die jetzt nicht noch ein Tor machen, das wäre wieder so unnötig und unverdient, diese Niederlage. Nur wegen einem so einem Konter. Und deswegen war man dann doch irgendwie doch sehr erleichtert, dass das dann doch noch geklappt hat.
Umso schlimmer, dass wir beide schon am Freitag wieder dran sind, ne? Nach so einem harten Montagsspiel. Gut, aber wir sind ja noch gar nicht am Ende des Spiels. Irgendwann hat sich die Mannschaft dann doch wieder gefangen und Gas gegeben. Und ich stand da mit den Händen in meinen Haaren, wenn ich nicht gerade geklatscht habe. Also ich bin tatsächlich erst heute Morgen wieder so halbwegs mit Stimme gewesen. Doch ganz schön anstrengend. Und ja, gefühlt irgendwie eine Ecke nach der nächsten. Und in der letzten Saison haben wir viele Tore nach Ecken gefangen. Also irgendwie waren wir sehr anfällig nach Standards. Und tatsächlich haben wir ja gar nicht so eine großartig andere Mannschaft als in der letzten Saison. Und gerade bei der letzten Ecke, der 90. Minute, die dann ja auch zum Tor geführt hat, da hörte man die Südtribüne so laut jubeln, dass es einen Eckball gibt. Und das war schon, okay, ihr wisst ja, dass jetzt ein Tor fällt. Oder was war da? Wie feiert ihr Ecken eigentlich? Bei uns gibt es immer Schlüsselgeklimper. Wie geht's bei euch?
Ja, die wird einfach, da wird einfach angepeitscht. Alle brüllen, glaube ich, irgendwie was. Jetzt kommt nochmal und dann wird halt eingeklatscht letztlich. Also das und... Ja, ich habe das auch in Erinnerung. Also nach Ecken, also gerade Ecken, die dann natürlich auf unsere Seite gespielt werden, die werden dann natürlich noch mal forcierter angegangen, als die auf, wenn die auf der anderen Seite sind. Und da war schon noch, also unter den Zuschauern war es nie so die Haltung da, nee, hier geht heute nichts mehr, sondern wir müssen da jetzt versuchen schon noch das durchzukriegen, dass sie da irgendeinen da noch durch reindrücken, ne? Das schon. Ja. Und ja, und die Ecken kamen teilweise, waren die auch alle nicht so schlecht. Also habe ich auch schon schlechtere von uns mal gesehen.
Ja, ja, die meisten ja. Ecken waren ja in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit gab es, glaube ich, nur eine oder zwei vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Auf unserer Seite.
Eine.
Und die war ganz okay geschlagen, glaube ich, aber dann auch gut geklärt. Und wie die Ecken auf eurer Seite geschlagen worden sind, also ehrlich gesagt, von uns aus konnte man das nicht so gut sehen.
Also ich war mir sicher, dass solange der Protagonist, der letztendlich auch die Ecke zum 1-1 geschlagen hat, solange er die Ecken schlägt, wird Arminia kein Tor nach Ecke erzielen. Und so ist es dann ja auch gekommen.
Das war der Herr Klaus Kloß, der so langsam gegen Herrn Conte gelaufen ist, übrigens.
Möglich, ja. Ja, aber die kam tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Die sah ja genau auch dahin. Man sagt ja immer so als Laie, ne, wenn sie vom Tor wegkommen, so zwischen 11-Meter-Punkt und 5,50 Meter, kamen sie auch ganz gut runter. Und dann ist es letztendlich, weiß ich nicht, auch immer ein bisschen Glück, ne? Da sind dann 8 Leute aus jeder Mannschaft und ob du den dann immer so genau timen kannst, dass der jetzt dann 20 Zentimeter vorher oder später runterkommt.
Ja, aber wenn man 8-mal probieren kann, dann hat man halt auch immer Glück.
Ja, klar.
Früher sagte man 3 Ecken, ein Tor, jetzt hat es halt 8 gedauert.
Ja.
Na gut. Und danach hätte es ja durchaus für beide Mannschaften irgendwie noch die Möglichkeit gegeben, nochmal Gas zu geben und einen Siegtreffer zu versuchen, aber hat nicht mehr so richtig geklappt, ne?
Ja, es gab da ja schon noch die Situation, also Arminia hat ja schon noch eine sehr gute Freistoßposition.
Oh ja, stimmt, der Freistoß, genau.
Die ja leider kläglich vergeben wurde von Souko, heißt er, so wird er, glaube ich, ausgesprochen, der sonst ein sehr gutes Spiel gemacht hat, also einen guten Einstand abgegeben hat, so hat viel Dynamik nochmal reingebracht und Körperlichkeit, fand ich echt gut. Freistöße würde ich jetzt erstmal andere schießen lassen.
94. Aber, Minute, ne? Also wirklich so fast letzte Aktion.
Ja, genau. Aber da war schon nochmal so ein Punkt, so, wo alle dachten, so, das wäre es jetzt, wenn wir jetzt noch einen reinhauen, das wäre schon cool.
Aber das wäre auch ein bisschen zu viel. Das
ja, natürlich.
Findet ihr? Also aus meiner Sicht, ich habe die ganze zweite Halbzeit über gedacht, so wenn wir das jetzt nach Hause tragen, dann ist das echt ein bisschen sehr glücklich und extrem unglücklich für euch. Und ich habe dann bei dem Ausgleich, natürlich war ich enttäuscht, ne? Wenn man in der 90. Minute einen Ausgleich kassiert, ist man enttäuscht, aber habe dann auch gleich gedacht, so ja, ist halt verdient. So, und als dann noch der Freistoß kam, dachte ich, okay, wäre ein bisschen dicke, aber selbst das wäre verdient gewesen, wenn ihr das gewonnen hättet, weil ihr eben in der zweiten Halbzeit so deutlich überlegen gewesen seid.
Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also natürlich von Spielanteilen her und so, klar. Und auch wenn das Arminia letztendlich 2-1 gewinnt, kann sich, glaube ich, auch keiner von euch beschweren, da bin ich ganz bei dir. Nee. Aber wenn ich solche Überlegenheit habe, die ich zumindest in der zweiten Halbzeit dann schon wirklich sehr, sehr stark hatte und ich dann die Tore halt nicht mache, weiß ich nicht, dann ob das dann so unverdient ist, wenn man nicht gewinnt. Also,
Ja, man hätte vielleicht auch einfach noch mehr hundertprozentige Chancen am Ende haben müssen, ne?
Und ja, genau. Das ist Herausspielen der klaren Chancen. Das hatte ich ja anfangs schon gesagt. Da drückt der Schuh einfach noch ein bisschen. Oder St. Pauli hat es halt, ich sage jetzt mal, im letzten Viertel noch einigermaßen verteidigt. Kann man natürlich auch so argumentieren.
Ja. Sehe ich ähnlich.
Gut. Ja. Was bleibt noch zum Spiel zu sagen? Abpfiff bei uns tatsächlich, natürlich die Enttäuschung für den späten Ausgleich, aber auch irgendwie Erleichterung, dass dann dass ihr nicht noch gewonnen habt. Und irgendwie sind wir relativ entspannt dann abgezogen. Also ich glaube, von den Arminia-Fans, die uns dann den ganzen Weg zurück zur S-Bahn entgegengekommen sind, da war eher so Freude, dass ihr halt noch den Ausgleich gemacht habt. Wie war es bei dir, Andreas?
Ja, ich war dann auch mehr erleichtert und zufrieden, dass das jetzt nicht der Auftakt in die Hose gegangen ist und dass man jetzt schon direkt so einen richtig dollen Druck hat dann in Bochum. Und klar, ich glaube, ja, so ein bisschen ärgert man sich schon so, dass, also es wäre schon mehr drin gewesen, denkt man sich so. Und so richtig glücklich konnte dann auch keiner nach Hause gehen, aber beide waren, glaube ich, nicht ganz unzufrieden so am Ende des Tages damit, ne? Beide Lager.
Ja.
Denke ich auch.
Ja, ja.
Mal abgesehen davon habe ich bei unserer Episode vor dem Spiel auf ein Unentschieden getippt.
Stimmt.
Ja, und du hast 3-0 für Bielefeld gesagt.
Habe ich.
Okay, naja. Dann hat Lennart jetzt recht behalten.
Und gefühlt, also hätte ich auch recht haben können.
Ja, weil ihr so überlegen ich hätte mich wollt. Nicht beschwert, das wäre auch okay gewesen, so ist das ja nicht.
Naja. Okay, wer noch mehr Informationen zum Spielverlauf aus taktischer Analyse haben möchte, dem kann ich nochmal einen Blogpost ans Herz legen, den der Tim für den Millanton geschrieben hat. Findet ihr auf millanton.de. Ich werde es auch zu dieser Episode verlinken, aber so viele Artikel erscheinen da auch nicht. Einfach ein bisschen nach unten scrollen, da steht dann Bielefeld Away heißt der Artikel. Da könnt ihr lesen, wie Tim, der nämlich auch im Stadion gewesen ist, das Spiel gesehen hat. Und da ist auch ein kleines Video verlinkt, das zeigt dann nochmal, wie schnell Conte gelaufen ist. Genau, so viel zum Spiel, oder? Und nach dem Spiel habe ich auch schon gesagt, ich bin dann irgendwie nochmal um das Stadion rum, habe mich im Dunkeln einmal eine Abzweigung fast verpasst. Aber ja, ich habe mich auch, obwohl es so dunkel war, nicht besonders unwohl gefühlt. Irgendwie schienen mir die Bielefelder alle entspannt genug zu sein. Auch in der S-Bahn. Ich habe in der S-Bahn noch versucht, Ewald Lien-Fangesänge anzustimmen mit den Bielefeldern zusammen. Ist mir nicht gelungen. Weiß auch nicht.
Nee. Voll. Ja, sein letzter Auftritt war dann ja auch nicht ganz so erfolgreich.
Nein.
Ja.
Genau, wir haben ja schon viele, viele Verbindungen. Auch Matze Hain hat ja auch bei euch
gute. Ja, den habe ich auch ein paar Mal gesehen. Also im Fernsehen. Der hat die Ein- und Auswechslung, der immer so ein bisschen begleitet, ne?
Ja.
Kann das sein? Ich meine, das Gesicht dort, er kann es haben.
Naja, der ist halt mit da.
Ja, Matze Hain, das tut ja den meisten Arminia-Fans in der Seele weh, dass er nicht doch bei uns irgendwie im Verein noch irgendeine Rolle spielt, weil das schon auch eine Art Legende war damals, ne?
Ja, das stimmt.
Vor 15 Jahren.
Also. Ich finde ihn auch einen total super Typen und ich habe irgendwie festgestellt, dass er in der letzten Saison gar keinen Trikotpaten hatte. Wir haben so eine Trikotpaten-Sponsoring-Möglichkeit für Fans und dann habe ich gleich mal die Gelegenheit ergriffen und bin jetzt Matze Hain Trikotpate für diese Saison.
Und was genau bedeutet das?
Ich kriege ein Trikot. Also es kostet eine Stange Geld und dann naja, es gibt ein Treffen, ein Shake Hands und dann ein Trikot und ein Foto, ein gemeinsames, das wird dann irgendwie auf die Webseite gepackt. Ich glaube, er schreibt mir noch eine Weihnachtskarte. So, und dann ist gut. Ja, nee, also es ist halt Geld einsammeln für den Verein und mach ich gern. So, der soll ja nicht ohne Trikotpate dastehen.
Nee.
Genau. Habt ihr noch was ihr unseren Hörern hier mitteilen wollt? Wir haben ja tausende von Hörern.
Ja, mindestens. Nein, wir bringen jetzt erstmal so nichts mehr unseren Nägeln.
Nee, mir jetzt auch nicht.
Oh, warte, ich habe noch vergessen, wir könnten noch kurz einen Ausblick machen. Ich habe schon gesagt, wir sind beide am nächsten Freitag dran. Wir spielen zu Hause gegen Fürth, glaube ich. Wer kommt denn eigentlich? Irgendwer kommt. Ja, ist auch egal, hauen wir weg. Fürth
sogar 2030 spielt ihr sogar, ne? Das
ja.
Im Ernst?
Ja, ihr habt mehr Glück.
Ah, genau. Ihr spielt 18:30 oder was?
Mhm.
In wo spielt ihr?
Bochum. In Bochum, ja.
Alles klar.
War mal sowas wie ein Derby.
Also es ist ja tatsächlich das einzige NRW-Duell diese Saison. Ist für mich ein bisschen schade, dass so viele Vereine, Düsseldorf nicht mehr da, Köln nicht mehr da, Duisburg nicht mehr da. Deswegen fühle ich mich dazu auch verpflichtet, dann da auch hinzufahren, weil es halt nicht ganz so weit ist. Ja, ich bin gespannt. Bochum ist ein bisschen mehr unter Druck jetzt, weil die verloren haben. Mhm. Wird auch kein Zuckerschlecken, glaube ich.
Ja. Ja, Fürth hat aber auch verloren, ne? Die kommen sicherlich auch mit motivierten Stutzen.
Ja, auf jeden Fall. Aber Flutlichtspiel bei Dom am Millerntor ist immer eine gute Chance für uns, da Punkte zu holen. Genau. Und dann ist schon das Pokalwochenende. Ja. Wo geht's für euch hin?
Viktoria Berlin.
Ach, richtig.
Das ist doch nett. Das ist doch eine schöne Auswärtsfahrt, oder?
Das ist schön, doch.
Fahrt ihr hin?
Ich
glaube auch.
Ich fahre nicht hin. Also ich kann da nicht.
Nee.
Genau, wir müssen
da. Aber ich glaube, es wird gut angenommen, denke ich.
Ja, Berlin ist.
Es gibt gut. Ja auch eine Arminia-Fan oder Arminia-Fanclubs in Berlin, also die freuen sich dann auch immer.
Da gibt es dann ja auch gar nicht so viele Auswärtskarten. Weil das Stadion
einfach nicht groß sein wird. Die spielen da in diesem vom BFC Dynamo in diesem Stadion, im Jahnstadion oder so, meine ich. Also es ist schon nicht ganz so klein, also da wird es schon genug geben. Also da passen ja schon 15.000 oder so rein. Aber so viel kommen dann doch nicht aus Bielefeld.
Ich würde mich sehr wundern.
Genau, wir müssen am Sonntag nach Lübeck. Und ja, das ist natürlich unangenehm. Haben wir schon mal verloren. Entsprechend haben wir da was gut zu machen. Mal gucken.
Ich ja, glaub, der so vom Namen her klingt das wirklich auch so, als könnte man da, ich würde es euch nicht wünschen, aber so auch so ein kleines Fehltrittchen mal machen.
Ein kleines Fehltrittchen, wann haben wir denn mal nicht ein kleines Fehltrittchen am Anfang der Pokalsaison gemacht? Also klar, wir hatten unsere Pokalserie mit den ganzen B-Gegnern, das ist aber auch schon irgendwie über 10 Jahre her, das ist irgendwie 13 Jahre her oder so, dass wir ins Halbfinale gekommen sind gegen die Bayern. Mit dem legendären Spiel gegen Bremen auf Eis und das beste Spiel, das je am Millerntor gespielt worden sei, gegen die Hertha. Ich war leider nicht da, ich bereue es immer noch, aber naja. Und ansonsten scheiden wir immer in der ersten oder zweiten Runde aus. So, und das ist eingeplant, das ist eingepreist. Und mir ist es auch wirklich wichtiger in der Liga, erstmal ein paar Punkte zu sammeln. Also lieber.
Ja, aber dann lässt du einfach beide die erste Runde gewinnen und dann zweiten gegeneinander spielen.
Das wäre schön. Schon mal einer raus. Alles klar, genau. Wir sehen uns aber auf jeden Fall wieder, und zwar zum Auftakt der Rückrunde. Kommt einer von euch zum Spiel nach Hamburg?
Ich versuche es einzurichten. Noch steht der Termin ja nicht.
Nee, stimmt. Man weiß noch nicht, welcher Wochentag.
Aber genau. Ja. Montags wird schwierig. Freitags ist auch immer schwierig für mich. Also, ja.
Ja, könnte sein, wahrscheinlich aber auch eher nicht. Ich habe ja schon mal angedeutet, ich bin auch nicht so der Auswärtsfahrer.
Na gut, aber wenn ihr kommt, dann meldet euch, treffen uns auf ein Bierchen oder machen auch das vor dem Spiel, nach dem Spiel.
Das können wir ja so oder so machen.
Alles klar. Super, dann danke ich euch für Lennart die beiden Episoden und Andreas diese eine. Herzlichen Dank.
Gerne.
Gerne.
Und euch einen weiteren guten Saisonauftakt, und wir hören uns.
Ja, nochmal vielen Dank, dass ich mitmachen durfte.
Ja, danke auch meinerseits.
Und Dank an die Zuhörer für die Aufmerksamkeit.